Ja, also wir stellen diese Anfrage regelmäßig, weil eben dieses Thema rechte Immobilien für uns sehr wichtig ist, wenn wir auf die neonazistische Szene in Deutschland schauen. Das sind ja Orte, zum einen, an denen Nazi-Konzerte stattfinden. Aus diesen Häusern heraus gibt es Gewalttaten, zuletzt ja relativ bekannt, der Angriff auf Journalisten aus dem Anwesen von Thorsten Heise in Fredderode heraus. Das sind aber auch Orte, wo rechte Thinktanks wirken, Schnellroda, Stichwort, und einfach aber auch Vernetzungsorte, Rückzugsorte, Strategieorte. Jetzt ist natürlich für uns zum einen die reine Zahl interessant und der Zuwachs, zum Beispiel jetzt im Vergleich zum letzten Jahr von 10 weiteren Häusern, aber eben auch die Frage, wer nutzt diese Immobilien und welche wirksamen Gegenstrategien gibt es zum Beispiel, die man auch Kommunen empfehlen kann, wenn sie überhaupt nicht wollen, dass sich zum Beispiel die extreme Rechte bei ihnen festsetzt oder wenn es schon so ein Haus gibt, wie man ihnen das Leben schwer macht. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich jetzt ein totales Problem, wenn wir feststellen, dass die Bundesregierung viel weniger Immobilien im Blick hat, als zum Beispiel durch antifaschistische Recherche oder durch Strukturen der mobilen Beratung gegen rechts aufgelistet. Und wie kommt dieser Unterschied zustande? Das sind vielleicht zum einen Häuser, die die Regierung überhaupt nicht sieht, weil sie sie nicht kennt, weil es keinen Hinweis aus einer Behörde gibt. Aber das sind eben auch Häuser, Sie haben das Haus der IB in Halle angesprochen, wo von vornherein durch die Bundesregierung überhaupt nicht hingeschaut wird, weil man diese Gruppierungen oder Personen aus ihrer Sicht eben nicht eindeutig dem extrem rechten Spektrum zuzählt. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Heute in der Zeitung steht überall der Chef der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, schickt sich E-Mails mit dem späteren Christchurch-Attentäter Tarantino her. Aus Deutschland wird wie viel Geld auf das Konto der IB gespendet. Das sind alles Netzwerke. Ja. Die sind eingebettet in eine europäische, wenn nicht gar internationale extreme Rechte. Und da steht die IB zum Beispiel nicht draußen. Die sind nicht gewaltfrei. Sie schauen nicht in Teile der völkischen Siedlerbewegung, der Anastasia-Gruppierung zum Beispiel. Dann hat man kein komplexes Bild von dem, was auf der Rechten passiert. Und das müsste man ja von der Regierung aus haben, wenn man überhaupt wissen will, was los ist und vor allem, was droht und was man tun kann.
Sie hatten ja gesagt, dass das Vorgehen der Regierung hier nicht nachvollziehbar ist. Warum genau ist es denn nicht nachvollziehbar? Also es ist offensichtlich, dass die Regierung nicht alle Objekte auf den Schirm hat, aufgrund der Abgrenzung. Das Bundesinnenministerium hat ja darauf reagiert, indem es gesagt hat, okay, wir wollen, dass die Strategien der Regierung nicht offengelegt werden. Ja, ja. Halten Sie das für glaubwürdig?
Also ich glaube, das ist mehr ein vorgeschobenes Argument. Wir hatten heute Morgen Innenausschuss und da ging es eben auch wieder um die Frage, wie man zum Beispiel die Verbindungen der IB zur AfD bewertet. Oder aber welche aktuellen Formen, zuletzt auch zum Beispiel haben wir das gesehen irgendwie in Chemnitz, in Freital, in Cottbus. Und wenn es zu solchen Punkten kommt, ja, wo es also um auch die Scharnierfunktionen geht, wo es auch natürlich dann Richtung AfD geht, in der Konsequenz. Dann wird halt die Schotten runtergemacht, weil man sich, ich glaube, zum einen politisch dort nicht dran traut. Da haben wir Akteure, die sich selbst als konservativ verstehen und die man vermeintlich auch immer noch von Teilen der CDU, CSU als Bündnispartner ansieht in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und dann kommt noch, denke ich, was Drittes hinzu, dass die Behörden, die diese Einschätzung treffen, also alle voran die Geheimdienste, immer nicht auf der Höhe der Zeit sind. Also das passiert regelmäßig und seit Jahrzehnten. Ich erinnere mich noch ganz genau, da hat die antifaschistische Recherche schon über die Reichsbürgerbewegung gesprochen. Ja, da ist von seitens dieser gesagt worden, das sind alles nur Verschwörungstheoretiker, Spinner, nicht ernst zu nehmen. Dann war irgendwann der Mord an dem Polizisten in Georgsmünd durch einen Reichsbürger und schwuppdiwupp, relativ zügig, haben die Behörden nachgezogen und ab dem reden sie auch davon, dass das eben zum Teil des Rechtsextremismus gehört. Und so ist es, glaube ich, hier auch. Ich weiß nicht, ob es in 3 oder 4 Jahren nicht vielleicht dort doch einen Alarmismus gibt Richtung neue Rechte oder Richtung völkische Siedlerbewegung. Aber im Moment sind sie einfach nicht auf der Höhe der Zeit. Es gibt in vielen Teilen einfach auch eine Modernisierung von dem, wie sich dort organisiert wird. Und das versteht halt die Bundesregierung und das Ministerium und der VS nicht.
Interessanterweise geht es andersrum recht schnell in der Einordnung angeblicher linksextremer Bewegungen. Also wenn ich da jetzt an Chemnitz denke, wir sind mehr, dass der Bundesverfassungsschutz das nun als linksextreme Veranstaltung klassifiziert. Ja, da muss man sich ja schon fragen, ob das so ausgewogen recherchiert wird.
Naja, das hat mit Recherche gar nichts zu tun. Ich würde das mal die Feindbestimmung insbesondere im Bundesamt für Verfassungsschutz nennen. Der Feind steht dort weiter links. Der Fehler im System ist halt, wie bei der extremen Rechten, geht man immer davon aus, dass man sich offen zu einer Partei, am besten per Mitgliedschaft, bekennen muss, die wie auch im Verständnis der Behörden offen neonazistisch ist und darüber hinaus alles das, was es gibt, was möglicherweise anders aussieht, sich anders artikuliert, sich auch tarnt, vielleicht auch akademisch angehaucht ist oder subkulturell geprägt ist und so weiter, das zähle ich halt nicht dazu. Und deswegen sieht man eben nicht, was passiert in der Kampfsportszene, sieht man nicht das, was gerade diskutiert wird mit Neonazis in der Bundeswehr und in der Polizei und so weiter, weil es einfach nicht in die eigene Denkvorstellung passt. Das sind eben wie die paar NPDler, die vielleicht noch vom dritten Weg dann die 2, 3 Gruppierungen, die man im Blick hat und der Rest ist dort einfach irgendwie unter dem Radar.
Der dritte Weg ist aufgeführt.
Der dritte Weg ist in der Anfrage aufgeführt. Dass man sich intensiver auch mit dem dritten Weg beschäftigt, ist auch im Grunde Ergebnis, dass wir gerade als Opposition deren Aktivitäten und insbesondere auch die Gewalttätigkeit und die Militanz des dritten Weges immer und immer wieder thematisiert haben. Aber wenn wir zuletzt auf nochmal auf den Aufmarsch in Plauen schauen und das Agieren dort der Behörden, insbesondere auch der Ordnungsbehörde, ja, dann hilft anscheinend dieses dauernde Thematisieren halt auch nicht, weil es ist ja anscheinend für den dritten Weg relativ einfach möglich, Immobilien zu bekommen, irgendwie ungestört ihre SS- oder SA-Aufmärsche irgendwie zu veranstalten. Das ist ja dann das letzte Thema immer noch. Also ohne so eine klare Bewertung durch die Bundesregierung fehlt ja auch teilweise den Kommunen die rechtliche Handhabe, auch vorzugehen. Bei den Häusern ja zum Beispiel, ja, wenn ich eben hingehen will und sagen will, ich übe da kommunales Vorkaufsrecht aus. Oder ihr bekommt keine Gaststättenkonzession. Oder ihr bekommt keinen öffentlichen Kredit, zum Beispiel über die KfW-Bank. Dann brauche ich ja Fakten. Und wenn die Behörden die Fakten nicht haben, ist es halt für die Kommune oder die Behörden oft nicht einfach, sich dann tatsächlich auch gegen diese rechten Immobilien zu wehren.
Wenn man voraussetzt, dass die Behörden sich demgegenüber auch offen zeigen, der Oberbürgermeister von Plauen zum Beispiel ordnet ja den dritten Weg als demokratische Partei ein und hat die Bevölkerung aufgerufen, nicht am Gegenprotest teilzunehmen. Das ist natürlich auch einfach eine komische Auffassung von Demokratie oder zumindest eine fragwürdige.
Ja, auf jeden Fall ist das, also eine Partei ist nicht per se demokratischer und was anderes, was man eben auch immer gelegentlich hört, was genauso falsch ist. Man hätte halt keine Handhabe irgendwie dagegen, wenn Leute sich Häuser kaufen. Das ist genauso falsch. Es gibt Spielräume und es gibt auch wirklich gute Beispiele, wo das funktioniert hat und da fehlt es oftmals, ehrlich gesagt, im Verstand und am Mut, ja, und weniger an der rechtlichen Grundlage.
Das wäre auch meine nächste und vielleicht sogar schon letzte Frage gewesen. Könnten Sie uns denn oder mir nochmal erzählen, wie könnten denn Kommunen dezidiert dagegen vorgehen? Sie haben ja schon ein paar Punkte genannt, dass zum Beispiel die Einnistung rechter Strukturen wie in Plauen verhindert werden können.
Also es ist natürlich schwer, wenn eine Immobilie aus Privathand erworben wird. Und dann bekommt man gelegentlich als Kommune das natürlich nicht mit. Ganz problematisch ist natürlich, wenn das über Versteigerungen läuft, möglicherweise irgendwie auch noch irgendwie so, dass dann auch Käufer unter falschen Namen, also was heißt mit Strohleuten agieren, wo man also auch nicht auf den ersten Blick sieht, wer dahinter steckt. Da gibt es dann immer noch die Möglichkeit, wenn man dann vor Abschluss des Kaufvertrags, insbesondere vor Eintragung ins Grundbuch davon entfernt, dass die Kommune irgendwie das von mir erwähnte kommunale Vorkaufsrecht ausübt, also die Kommune dann erwirbt. Das ist für finanzschwache Kommunen tatsächlich ein Problem. Man muss da natürlich auch gucken, dass das nicht irgendwie sozusagen irgendwann ein Trick wird, auch von Leuten irgendwie ihre Immobilie irgendwie über Marktwert irgendwie zu verhökern, indem sie auch dann damit drohen in der Kommune. Das gab es tatsächlich schon. Irgendwie, wenn ihr nicht kauft oder so weiter, dann verkaufe ich an einen Nazi. Wenn man es einfach zu spät merkt, dann besteht natürlich immer noch die Möglichkeit zu schauen, ob die Immobilie entsprechend sozusagen dessen, wofür sie eigentlich geschaffen wurde, genutzt wird. Das heißt, kann ich per se in einem Wohnhaus irgendwie daraus irgendwie einen Versammlungs- oder einen Veranstaltungsort machen? Ja, wenn ich so eine Immobilie dann tatsächlich auch gewerblich nutzen will, brauche ich dafür bestimmte Genehmigungen und Voraussetzungen. Und da gehen ja oft die Kommunen dann auch rein und sagen, der Brandschutz ist dort nicht gewährleistet. Es gibt nicht genügend Parkplätze. Der Lärmschutz, die Nachbarn, da gibt es einen ganz sozusagen irgendwie großes Besteck, was man da ordnungspolitisch dann rausholen kann. Auf dem Weg dahin ist die Frage Kredite, öffentliche Kredite sicherlich ein Punkt. Ja, also zwei Fälle hat ja dann auch die Presse dokumentiert im Nachgang zur kleinen Anfrage in Bayern, wo offenbar öffentliche Kredite irgendwie von einschlägig bekannten Neonazis zur Finanzierung genutzt wurden. Auf diese Kredite habe ich keinen Rechtsanspruch. Das heißt, da kann die KfW-Bank einfach sagen, jetzt irgendwie kriegt der nicht und Ende. Also das ist relativ einfach sogar. Und dann, wenn alles sozusagen alles versäumt wurde, was man hätte machen können, dann hilft es natürlich auch ganz einfach irgendwie den Rechten in der Nachbarschaft das Leben schwer zu machen. Also wenn die merken, ich bin hier nicht gelitten, der ganze Ort, ja, irgendwie steht auf, mag mich nicht, ja, möchte, dass ich wieder verschwinde irgendwie. Vielleicht auch, dass dann die Polizei ein besonderes Augenmerk hat, auch einen Kontrolldruck dann gegenüber diesen Immobilien erhöht. Das führt dann auch gelegentlich dazu, dass dann irgendwie man sich Lust dort streicht, weil man möchte ja genau dort ungestört irgendwie sozusagen seine, was weiß ich, Ideologie verbreiten oder irgendwie seine Veranstaltungen durchführen. Das heißt, Druck auf diese Gebäude und die Nutzer, das kann auch dann noch helfen.